Ich war natürlich vorher schon sehr aktiv, das heißt, ich konnte ja schon einiges und du musst wissen, dass in Thailand du nicht überall mittrainieren kannst. Aber es war schon so, dass du gucken musstest, welche Schulen überhaupt die sogenannten Pharangs, die westlichen Ausländer, aufnehmen. Also auf Koh Samui bin ich dann zu einer Schule gegangen, damals war ich mit einem Freund am Reisen und der meinte auch gleich so, ey, als er das erste Mal gesehen hat, meinte er so, ich mach das auf gar keinen Fall. Kannst du schön alleine hingehen, bin raus. Aber da bin ich zum Trainer gegangen und habe gesagt, ich würde gerne trainieren hier und da hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, aber es gibt zwei, drei Sachen, die würde ich von dir wirklich in einer bestimmten Intensität und Qualität sehen und das übst du so lange und erst wenn ich dann sage, du bist soweit, dann darfst du auch bei uns mittrainieren. Wenn und davon, das ist so das, worunter wir auch unseren Blog haben, so, ne? Also, aber unser Kernprodukt bleibt und ist der Podcast, sage ich auch immer dazu. Und ja, und da wenn und davon, das, wie das entstanden ist, ich glaube, irgendwann haben wir schon so gedacht, auf und davon und so, ne? Weil wir auch einfach abhauen wollten und mal wirklich, wirklich weg sein wollten und reisen wollten. Das war so der Gedanke dahinter. Und dann haben wir das als Titel übernommen und ich mache unter dem Label jetzt einiges, zum einen Reisevorträge gehalten, die halten wir dann eben auch unter dem Namen Van und Davon, wenn Kathi und ich das zusammen machen. Naja, klar, aber kenn deine Zielgruppe, ne? Es ist einfach eine andere Zielgruppe. Und ich meine, muss man auch sagen, ich meine, Leute, die mit dem Land Rover unterwegs sind, die reisen auch noch ein bisschen kerniger. Und ja, es ist tatsächlich so, ich sag mal, für mich auch total verständlich. Ich sehe das genauso wie du. Also höchstwahrscheinlich sind echt 80% Männer erstmal, die so reisen und vielleicht oftmals auch mit einer Frau, die daneben sitzt, aber es ist sicherlich eher die Ausnahme, dass du eine Frau hast, die alleine im Land Rover unterwegs ist, wobei es das ja auch gibt, also muss man auch sagen, das existiert. Hast du schon mal eine im Podcast gehabt?
Moin, grüß Gott und hallo, liebe Vanlife-Freunde, Reisebegeisterte, Thai-Boxer und Van- und Davon-Fans. Ich begrüße euch zur 60. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leute. Ich bin euer Rainer Schuler, alias die Landratte. Ja, endlich hat es geklappt. Mein Podcast-Kollege Raphael Vogt ist heute bei mir zu Gast. Der gelernte Tischler und vor allem langjähriger Schauspieler stand schon als Kind vor der Kamera und ist nicht nur durch verschiedene Vorabendserien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bekannt, sondern er hat schon so einiges an Spielfilmen gedreht. Seine Filmografie zählt über 70 Titel. Durch sein ausgeprägtes Reisefieber hat er mit seiner Partnerin Kathi Borg schon sehr viel erlebt und in gemeinsamen Podcast Van und Davon sprechen sie über ihre Erfahrungen als Vanlifer bzw. als Familie im Van und kennen sich auch sonst sehr gut mit allem aus, was man zum Campen braucht. Wie Raphael seine Schauspielergage mit allerlei weiteren Aktivitäten aufgebessert hat, wie man als passionierter Thai-Boxer in seinem Urlaub seine Kampftechnik auf ja, durchaus schmerzliche Art und Weise verbessern kann und wie aus einem Drang, sich auf und davon zu machen, eine echte Marke, nämlich Van und Davon wurde, das wird er uns gleich selbst erzählen. Also Leute, mixt euch jetzt noch schnell einen Wodka-Martini. Geschüttelt und nicht gerührt natürlich. Macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn dieses Getränk verbinden wohl sehr viele von euch mit Filmkunst und Schauspielerei. Und darum geht es heute unter anderem. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 60. Folge und Raphael Vogt und seinem Leben als Schauspieler, Weltenbummler und Multitalent.
Hallo liebe Lenny und Leute-Fans, da sind wir wieder. Heute eine wirklich Neuerung für mich. Ich lebe mit einem neuen System auf, nennt sich Riverside. Und dazu habe ich mir den absoluten Riverside-Profi ans Mikro geholt, den Raphael Vogt, den Schauspieler und Tausendsasser möchte ich jetzt einfach mal alles schon zusammenfassen, um euch da ein bisschen auf Spannung zu halten. Morgen Raphael, wie geht's dir?
Rainer, moin. Ja gut, schön, dass wir es endlich schaffen. Wir haben es ja schon länger geplant und jetzt ist es endlich soweit. Sehr schön.
Genau, es hat locker anderthalb Jahre gedauert, glaube ich, vom ersten Kontaktaufnahme. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon gehabt. Ich habe dich ja über die Campermann, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Und das fand ich so toll, was du damals erzählt hast in deren Podcast. Und somit freue ich mich ganz besonders, bin auch ganz stolz darauf, dass du heute dir Zeit nimmst, mit mir zusammen diesen Podcast aufzunehmen. Und ja, wie wir es eigentlich immer so machen, meine Zuhörer und ich, wir möchten einfach ein bisschen mehr von dir erfahren. Wie bist du denn mal gestartet? Wo kommst du her? Was macht dich aus in der Jugend bis heute sozusagen?
Ja, okay, das muss ich weit ausholen. Also wenn ich zu lange quatsche, dann sag einfach Stopp, das reicht. Dann mache ich eine kurze Pause. Also Ich bin aus Berlin, bin hier zweisprachig aufgewachsen, bin halb Franzose und dementsprechend ist auch so ein bisschen meine Zeit als Jugendlicher geprägt gewesen. Ich war eine Zeit lang auch mal in Frankreich und in Deutschland, bin aber hier in Berlin auch zur Schule gegangen auf ein französisches Gymnasium und habe dann quasi irgendwann mal im Anschluss, wusste ich nicht so recht, was ich machen sollte. Ich habe als Kind schon immer im Fernsehen gearbeitet, hatte so eine Kinderagentur hier in Berlin und wenn man mich da aber gefragt hat, ich war so bei so Sendungen, na, vielleicht Leute in unserer Generation, ich sag mal unserer, die kennen das vielleicht noch, ich war mal bei den Montagsmalern in der Gruppe Kinderschauspieler und da hat uns die Sigi Harreis gefragt, ja, was wollt ihr denn später alle werden? Und sie hat eigentlich erwartet, dass alle sagen, ja, Schauspieler, ne, sind wir ja schon. Und ich habe gesagt, nee, ich nicht, ich mache irgendwas anderes. Und da war man sehr verdutzt und aber es prägt mich so ein bisschen. Ich habe zum einen dieses Herz in der Brust, das da schlägt für die Schauspielerei und auf der anderen Seite eben immer noch Interessen, die so in andere Richtungen gehen. Und so war das eigentlich die ganze Zeit. Und nach der Schule habe ich dann eigentlich gesagt, okay, ich würde Architektur studieren, habe aber vorgehabt, vorher was Praktisches zu machen, bin in der Tischlerei gelandet, also im Handwerk und habe in der Zeit so ein bisschen gemerkt, ja, okay, ich verdiene nicht so wirklich viel, ich würde gerne ein bisschen mir ein Zubrot verdienen und habe dann meine alte Agentur angerufen und gesagt, ja, wenn es mal irgendwie das ein oder andere Kleine zu drehen gäbe, was ich vielleicht mit der Tischlerei verbinden kann, dann würde ich das gerne machen. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin dann irgendwie irgendwann mal zum Casting gegangen und das erste Casting, da wollten die mich dann haben für eine Hauptrolle in der Serie. Es war damals gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und da habe ich irgendwie gedacht, naja, weißt du, man verdient da ganz gut. Ich mache das jetzt ein Jahr. Bin zu meinem Tischlermeister gegangen, der hat mich mit dem Arschtritt nach Hause geschickt. Der war super sauer, weil er einen guten Mann verloren echt? Hat. Ja, ich habe da damals tatsächlich bei ihm auch schon gearbeitet und war sehr gewissenhaft. Ne? Ich mache immer meine Arbeit sehr gut und will einfach immer sehr präzise sein und der war sauer, dass ich gehe. Ja, und dann bin ich aber da gelandet und anstatt einem Jahr bin ich dann 10 Jahre da geblieben und dann ging es halt weiter. Danach habe ich irgendwie weiter gedreht, aber habe immer während parallel noch eine Selbstständigkeit gehabt, programmiert eine Zeit lang, dann habe ich das irgendwann mal abgelegt, dann war ich sehr aktiv im Kampfsport, sehr lange Zeit auch schon als Jugendlicher und später dann irgendwann mal wirklich bis hin zum Leistungsniveau, also habe Kickboxen, Thaiboxen 10 Jahre lang wirklich jeden Abend betrieben und bin da auch sehr gut geworden, bin zum MMA gekommen, habe mich da als Punkterichter ausbilden lassen, bin für die sag ich mal, bedeutendsten Promotions weltweit im Einsatz gewesen, auch da und habe immer wieder so Sachen gemacht, komplett off-topic, neben der Schauspielerei und ja, und dann...
Entschuldigung, was ist MMA oder so? Was ist das, so ein Verband dann oder was, so eine Liga? Oder
und
was?
Das ist Mixed Martial Arts, das ist das, was du aus dem Käfig kennst.
Ach so, doch.
Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja. Und das war halt eine Sache, die bei uns in der Schule sowieso immer stattgefunden hat, aber da geht sozusagen die klassischen Stand-up-Disziplinen, Boxen, Kickboxen, Thai-Boxen und so weiter, Jiu, die gehen dann irgendwann mal auch gen Boden, also Grappling, BJJ, also das heißt, du hast dann eine sehr vollständige neue Kampfsportdisziplin, die sich entwickelt, die eben mit umfasst, dass du über Aufgabetechniken den Kampf beenden kannst und eben nicht nur wie im Boxen jetzt TKO, KO oder Punkte mäßig gewinnst, sondern eben auch durch Aufgabetechniken. Das ist so kurz gesagt, ist es das. Und das ist immer was so ein bisschen in der Grauzone war, auch in Deutschland eine Zeit lang verboten war oder verboten zumindest im Veranstaltungsbereich verboten, dann wurde es wieder zugelassen. Mittlerweile ist das alles nicht mehr ganz so dramatisch. Aber Frankreich beispielsweise war es auch lange Zeit wirklich komplett verboten, das zu trainieren. Wobei, also unter uns gesprochen, ein sehr, sehr hartes Regelwerk das Ganze reguliert und da weniger schlimme Verletzungen passieren als beim Boxen beispielsweise. Aber gut, anderes Thema. Ich würde nur sagen.
Ja, genau, glaube ich auch. Aber es ist trotzdem spannend und es sieht ja auch wirklich gefährlicher aus. Wobei, sich dauernd richtig fett in die Fresse hauen zu lassen beim Boxen, also ich bin da auch kein Fan von. Also für mich wäre das nichts. Ne? Auch vom Zuschauen macht mir das keinen Spaß. Also ich finde das irgendwie komisch.
Ja, für mich war das halt wirklich eine lange Zeit wirklich mein Leben. Also es gehörte wirklich mit dazu und es war wirklich so ein Stück weit auch entzaubert. Für mich war es total normal, eben auch blaue Augen, Blut zu sehen. Das war gewissermaßen alles nicht mehr schlimm. Also es gehörte zu so einem Vollkontakt-Kampfsport auch dazu. Aber das war so eine Sache und dann hat sich das eben immer wieder in so eine, erzähle das eigentlich auch nur, um zu sagen, ich habe immer andere Interessen gehabt, die ich so stark, in die ich stark eingestiegen bin. Und das ist eben, am Ende auch so ein bisschen jetzt diese ganze Campingnummer, das ist entstanden irgendwann mal aus einer Laune heraus. Ich habe Kati irgendwann mal kennengelernt, wir haben auch zusammen gecampt, das habe ich auch schon als Kind oder als Jugendlicher, war ich auch schon mit dem Zelt unterwegs und alles, aber jetzt nie so, dass ich gesagt habe, so Camping ist mein absolutes Leben.
Aber lass uns noch ganz kurz bei dem Schauspielerei bleiben. Okay. Also ne, nach der Schreiner, dann der Schauspieler, parallel immer links, rechts, also Kampfsport und Schauspielerei gemacht.
Ja.
Beides, oder wie?
Ja, na, das war so, also während der Serienzeit, währenddessen ich die Dailies gemacht habe, war das schwer möglich, weil die haben natürlich sehr strenge Verträge und bei denen in den Verträgen steht drin, dass du alle alle Risikosportarten an sich ausgeschlossen sind. Dazu gehört auch Skifahren, Reiten und so weiter. Das heißt, man hat mir damals nahegelegt, dass wenn ich das machen möchte, dann ja, dann stell dich doch an Sandsack oder aber du kannst ein bisschen mit dem Trainer trainieren, aber alles, was so wirklich ein bisschen mehr zur Sache geht, Sparring und so weiter, schwierig. Und das heißt, ich musste da schon auch eine Weile pausieren. Ich habe dann wirklich wieder angefangen, als das mit dem Daily-Business vorbei war und ich so ein bisschen mehr Einzelprojekte hatte, dann hatte ich halt mal eine Woche oder mal 4 Wochen, wo ich nicht trainieren konnte, aber den Rest der Zeit stand ich halt jeden Abend im Gym und habe trainiert und ansonsten habe ich halt gedreht und habe halt so meine 3-4 Projekte im Jahr gehabt und das auch, sag ich mal, so ein bisschen so gehalten, mir das rausgenommen, auch ein bisschen selektiv vorzugehen, nicht alles zu machen, was mir angeboten wird. Und ja, so hat sich das weitergezogen.
Was waren das für Projekte, schauspielerische Projekte?
Naja, das sind meistens, hast du dann Episodenrollen in irgendwelchen Serien oder eben auch Filme. Ne? Ich habe irgendwie auch in der Primetime gearbeitet. Also ich habe ein paar 20.15 Uhr Spielfilme gemacht. Und dann gab es halt, hast du die ganzen wöchentlichen Serien, die ja auch, die haben zwar teilweise Hauptrollen, die durchgängig da sind, aber die brauchen für jede Episode immer Episodenrollen und dann bist du halt, keine Ahnung, derjenige mit der bestimmten Krankheit, der eben in dieser Arztserie, in dieser Folge die Episodenhauptrolle hat. Und das, damit habe ich mich so von Projekt zu Projekt gehangelt, ohne mich oftmals dann eben verhaften zu lassen für einen langen Zeitraum und war damit auch ganz happy und es hat auch ganz gut funktioniert. Ich muss wirklich sagen, 95% meiner Kolleginnen und Kollegen können von diesem Beruf nicht leben und das ist eine traurige Wahrheit in dieser Branche, dass wirklich viele nicht von dem Beruf leben können. Und da muss ich sagen, toi toi toi, war es bei mir lange Zeit so, dass ich sehr gut davon leben konnte und zuverlässig gebucht wurde. Das hat sich mit Corona ein bisschen geändert. Aber vorher war das, also alles, lief das wirklich ganz gut.
Was war denn dein schönster oder aufregendster oder bemerkenswertester Film, den du gemacht hast?
Das ist eine gute Frage. Es ist schwer zu sagen, wenn ich mich da jetzt für eine Sache entscheiden müsste. Also mir haben die Sat.1-Filme viel Spaß gemacht. Ich habe einen Film als, da habe ich einen Anwalt gespielt, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Der nannte sich Meine bezaubernde Feindin. Klingt so ein bisschen, ja, ist trotzdem auch in der Romantic Comedy anzusiedeln. Den habe ich mit damals Eva Hassmann gedreht. Das ist die Ex-Frau, glaube ich, von Otto. Das hat Spaß gemacht. Und ich muss aber sagen, ich habe, also da gibt es so viel. Ich habe irgendwie immer versucht, wirklich eigentlich fast bei jedem Projekt, was ich gehabt habe, mir meine Momente rauszuarbeiten und auch, sage ich mal, nicht das, diese Haltung anzunehmen, die viele Kollegen haben, die sagen, ach ja, komm, ist ja sowieso nur Vorabend oder ist ja sowieso nur dieses Projekt, das versendet sich doch. Diese Haltung wollte ich immer nicht annehmen. Das ist einfach was, wo ich mir gesagt habe, es ist egal, was ich mache. Ich versuche, meine Rolle ernst zu nehmen und auch Spaß dran zu entwickeln und auch genauso gewissenhaft mich vorzubereiten für einen Film wie für eine Serie oder wie für einen, was weiß ich, eine Reihe oder was auch immer. Also,
ja, klar, ja, da muss ich schon ein bisschen Herzblut reinstecken. Ich meine,
ja.
Oder? Das macht es ja wirklich mehr Spaß.
Absolut.
Ja. Kann mir gut vorstellen. Das sollte man auf jeden Fall bei allem eigentlich machen. Und sollte man es sein lassen. Ne?
Finde ich auch.
Aber klar, man muss auch manchmal nur Geld verdienen. Aber besser ist, man macht es wirklich mit Herzblut. Ist meine Erlebenserfahrung. So, und dann irgendwann dann doch das vom Reisevirus gepackt worden oder beziehungsweise wie ist das denn so alles zustande gekommen? Da gab es ja noch eine kleine Vorgeschichte, glaube ich.
Ja, also das Reisen, das hat mich ehrlich gesagt schon immer, wie viele von uns, ne, die glaube ich jetzt auch vielleicht irgendwann mal ins Camping übergegangen sind, Reisen ist natürlich so die Basis von allem. Wer jetzt nicht gerne reist und sagt, ich bleib lieber in meinen 4 Wänden und okay, ist auch in Ordnung, aber ich glaube so grundsätzlich, das, was man mitbringen muss, ist natürlich eine gewisse Reiselust und eine Entdeckungsfreude, wie auch immer, und das war schon immer da. Also ich bin großer Asien-Fan, bin gern nach Asien gereist Und habe zum Beispiel auch da meinen Kampfsport betrieben. Also ich war jetzt ein paar Mal in Thailand in einem Thai-Box-Camp oder habe Indonesien super gern bereist. Und also so, ne, es war schon auch immer, ich habe schon immer auch gespürt, das ist was anderes, wirklich den Kontinent zu verlassen. Auch Afrika, ich finde, wenn du da aus dem Flieger steigst, das ist wirklich, du merkst sofort, okay, andere Kultur, anderer, komplett anderes Umfeld. Das ist echt nochmal besonders, ja, dass du da irgendwie dann merkst, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Stück weit wirklich in einer anderen Welt. Wenn du jetzt von Deutschland nach Frankreich fährst oder Spanien, Italien, merkt man auf der anderen Seite auch so, naja, es ist alles irgendwie Mitteleuropa. So ganz der Gamechanger ist es nicht, was auch total spannend sein kann. Ne? Aber ich möchte mal sagen, so, also so eine das Reisen, wie es vorher bei mir stattgefunden hat, war auch spannend. Und
bist du da als Backpacker oder wie
hast
du das?
Ja, als Backpacker. Ja, ja, sonst, ich glaube, wenn du dann in, was auch völlig in Ordnung ist, ne, jeder soll so reisen, wie er will, ich möchte das nicht werten, aber für mich war das Reisen und das Erkunden eines Landes schon auch immer mit Bewegung verbunden, also nicht an einem Ort bleiben und natürlich auch so ein bisschen vielleicht schauen, wo sind die Locals und ein bisschen da reingehen und das machst du eigentlich dann eher mit dem Rucksack und nicht mit einem Rollkoffer und einem Pauschalurlaub, also klar, kann sich da auch
mal
einen Sinn.
Und dann bist du dann auf, sagen wir mal, wirklich auf, in Thailand auf Vereine zugegangen und sagst so, hallo, ich würde mal hier A trainieren, vielleicht auch mal mitkämpfen oder wie hast du das gemacht?
Naja, ich war natürlich vorher schon sehr aktiv, das heißt, ich konnte ja schon einiges und du musst wissen, dass in Thailand du nicht überall mittrainieren kannst. Also es gab, das ist ja auch schon eine Weile her, mittlerweile haben die sich auch auf den Tourismus in der Richtung eingestellt. Damals war das noch nicht ganz so. Ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, das heißt, es ist auch alles ein paar Jahre schon her. Aber es war schon so, dass du gucken musstest, welche Schulen überhaupt die sogenannten Pharangs, die westlichen Ausländer, aufnehmen. Also ich bin dann, ich glaube, das erste Mal war ich auf Koh Samui. Auf Koh Samui bin ich dann zu einer Schule gegangen. Damals war ich mit einem Freund am Reisen. Und der meinte auch gleich so, ey, als er das erste Mal gesehen hat, meinte er so, ich mach das auf gar keinen Fall. Kannst du schön alleine hingehen. Also wir machen hier Urlaub parallel, aber wenn du dein Camp da machen möchtest, mach mal, ich bin raus. Was für mich total okay war, aber da haben die mich, da habe ich zum Trainer gegangen und habe gesagt, ich würde gerne trainieren hier und da hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, aber es gibt zwei, drei Sachen, die will ich von dir wirklich in einer bestimmten Intensität und Qualität sehen und das übst du so lange und erst wenn ich dann sage, du bist soweit, dann darfst du auch bei uns mittrainieren und dann hat er mich, also es klingt so abgedroschen, aber es ist genauso gewesen, wie ich es dir sage, die hatten in so eine Säule, die hatten sich mit Teppich so bespannt. Und da musste ich so lange den Low-Kick üben und machen, weil also Kickboxen ist immer ein bisschen anders noch als Thai-Boxen. Kickboxen hast du eher so geschnappte Kicks, geht jetzt sehr technisch, ne? Aber beim Thai-Boxen gehst du mit dem ganzen Körper rein, hast bestimmte Bewegungsabläufe, hast du mit den Armen, hast du so eine Art Peitschenbewegung und so. Die wollte er bestimmt auf eine bestimmte Art und Weise sehen, das Ganze. Und er wollte wirklich, dass das auch perfekt sitzt. Und das war für ihn die Grundvoraussetzung, dass ich dann auch mit den Thai trainieren darf. Und dann hat er mich da quasi zwei oder drei Einheiten nur Low-Kicks machen lassen und ein paar andere Sachen. Hat sich meinen Schattenboxen angeguckt und irgendwann mal hat er dann gesagt, okay, jetzt darfst du. Und dann habe ich ein bisschen in der Gruppe mitgemacht, habe aber auch festgestellt, das ist kostentechnisch war das so attraktiv. Du konntest eine Einzelstunde für, ich glaube, so ein Zehner oder was buchen. Und dann habe ich immer gesagt, so, ey, ich nehme Einzelunterricht, weil da kann ich natürlich am meisten lernen. Der Trainer guckt nur auf dich, der drillt dich die ganze Zeit, zwei Stunden lang. Und habe halt viel, viel auch im Einzelunterricht dann gelernt. Und da bin ich echt rausgegangen und da sind Sachen wirklich gesetzt worden bei mir. Also es sind wirklich so Abläufe waren dann da, die vorher noch nicht da waren. Also ich konnte wirklich teilweise Programme abspulen und der Trainer ist auch total, also war einfach total froh. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir wirklich Spaß. Und das ist aber da drüben so verankert mit dem Land und der Tradition des Thai-Boxen, wie, sag ich mal, wirklich in wenig anderen Ländern, Sportarten. Das wird da, sind die Kids, die gehen schon teilweise mit 5, 6 gehen die schon zum Thai-Boxen und mit 14 haben die schon die ganzen Nervenenden an den Schienbeinen und so, die sind alle schon tot, weil dann spüren die auch keine Schmerzen mehr und so. Also das kriegst du so als westlicher Trainierender gar nicht so schnell so hin, ne? Also es ist schon echt irre. Mein Trainer, der damals, mein erster Trainer, der hatte, glaube ich, 350 Wettkämpfe hinter sich. Ich glaube, also du, ein Deutscher wäre nach 350 Wettkämpfen, der könnte sich gar nicht mehr bewegen, so kaputt wäre der. Das ist wirklich verrückt. Also die sind wirklich, die sind hart und das ist einfach ein Nationalsport, muss man sagen, ja.
Liegt schon ein bisschen in den Genen sozusagen.
Ja, also die sorgen dafür, dass das genau sich übermittelt über die Generation, ja.
Ja, dann war das aber irgendwie mal ein spannender Urlaub, muss ich sagen, mit Lerneffekten. Wow.
Ja, damals habe ich dann halt, da gab es dann immer irgendwie so ein kleines Bungalow oder was, da konntest du dich entweder direkt in dem Camp mit reinlegen oder na, konntest du halt dann dein eigenes Ding nehmen. Ich habe mir meistens was Externes gesucht. Ja, das war halt das, ne? Das Camping kam dann später. Ich habe dann irgendwann mal mit Kati zusammen, als ich sie kennengelernt habe, haben wir dann angefangen, uns Camper zu leihen, zu mieten, wie man das wahrscheinlich am Anfang meistens so macht, dass man erstmal irgendwie so ein bisschen reinguckt, ist das was für uns? Und das
kann man auch nur jedem empfehlen, machst du wahrscheinlich hoffentlich auch.
Ja, auf jeden
Fall. Erstmal reinschnuppern, ne?
Genau.
Ich habe schon anderes, viele Sachen erlebt, die haben sich ein dickes Ding gekauft und nach einem Jahr haben sie fest, also nach der ersten größeren Tour, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und ich will dann doch lieber ins Hotel. Ne? Und dann ist das schlecht.
Absolut. Dann kannst
du lieber mal die Miete ausgeben.
Absolut. Und ich meine, du willst ja auch rausfinden, was ist vielleicht das richtige Konzept für mich. Ich meine, es gibt Konzepte wie jetzt deins zum Beispiel mit dem Landy unterwegs zu sein oder auch bei den Großen ja unterschiedliche Grundrisse und alles, das findest du eigentlich nur bei Doing raus, was für dich vielleicht das Richtige ist oder für dich und deine Familie. Manche sind ja dann auch mit Hund, Katze, Maus und Kindern unterwegs. Das ist ja dann auch nochmal was anderes. Ich weiß, ihr seid auch zu siebt im Landy unterwegs, aber in den meisten Fällen wählen dann die Menschen ja dann auch größere Fahrzeuge.
Ja, klar.
Aber es ist, genau, also man sollte das tatsächlich rausfinden. Weißt du, was mich aber wundert? Ich hätte immer gedacht, dass nach Corona ganz viele dieser Fahrzeuge, die da so schnell gekauft wurden von Leuten, die sich gedacht haben, so naja, jetzt kann ich nicht mehr fliegen und so, ein Pauschalurlaub fällt weg, ich fange jetzt mal mit dem Camping an. Ey, die haben ja alle Blut geleckt, ne? Ganz viele davon sind dann doch irgendwie im Besitz der Familien geblieben oder der Leute und sie sind alle nicht wieder auf den Markt gekommen. Also das Problem ist ja jetzt, was wir so ein bisschen haben, dass einfach die Camper zu viele geworden sind und alles überall voll ist. Ich kann es gut verstehen, aber ich hätte wirklich Brief und Siegel darauf gegeben, dass irgendwie im Jahr 2024 schon die ganzen Dinger wieder auf den Markt kommen und die alle sagen so, jetzt kann ich wieder über TUI buchen und mache wieder meinen Pauschalurlaub wie früher und kann die Beine hochlegen. Aber nee, sind viele Camper geblieben.
Da hast du recht, also die Gebrauchtwagenschwemme ist ausgeblieben, die wurde ja wirklich auch angesagt, ne, dass man da bald ganz toll, ganz billig gebrauchte Mobile kaufen kann. Ja. Bei Neufahrzeugen sieht es ein bisschen anders aus. Die haben natürlich ihre Produktionen hochgefahren, die ganzen Hersteller. Ne? Also teilweise wirklich neu gebaut sogar. Und da ist jetzt natürlich der Hof voll. Also die haben produziert und da ist, merkt man ja auf den Messen, auf denen warst du ja auch schon in den letzten Wochen, die Neufahrzeuge haben ordentliche Rabatte.
Ja, das stimmt. Wobei ich immer noch finde, dass sie zu wenig Rabatte haben. Also dafür, dass sie die Höfe voll haben.
Schön. Ja, und dann seid ihr mit dem Camping angefangen. Habt euch ein paar geliehen, richtig?
Genau, haben wir ein paar geliehen und irgendwann mal kam dann halt so die Entscheidung, dass wir kaufen. Das war in der Tat relativ zu Anfang der Corona-Zeit kam auch so der Gedanke auf, okay, dann könnte man auch kaufen. Und dann war ich relativ schnell. Ich habe damals 3 Jahre unsere Wohnung saniert, ne, diese ganze Handwerksgeschichte von früher, die hat sich da so weitergezogen, dass ich auch in Berlin immer parallel zum Drehen unter anderem Wohnung gekauft habe, damals war das noch möglich, und komplett im Alleingang durchsaniert habe. Also habe die dann immer relativ luxuriös saniert mit allem, also quasi wirklich vom Trockenbau, Elektrosanitär, Wände, Böden, Decken, alles gemacht habe und dann wieder verkauft habe. Das war so ein bisschen mein zweites Einkommen in der Zeit. Und damit habe ich auch meine Pausen oder meine Lücken gefüllt, weil ich mal dachte so, okay, gut, ich will mich trotzdem immer beschäftigen. Und das habe ich damals dann auch für die eigene Wohnung gemacht. Das heißt, wir haben hier, naja, leider 2,5 Jahre im Bestand gebaut. Das heißt, ich musste immer alles an Inventar und alles, was wir hier hatten, in der Wohnung hin und her räumen. Und das war einfach für Kati sehr beschwerlich. Das Kind ist anfangs noch im Staub groß geworden, also groß geworden, das kann man nicht sagen. Also wir haben sie natürlich hier nicht im Staub sitzen lassen, aber es war einfach eine Baustelle und dem Kind war es egal, aber es war so, dass eigentlich wollte ich den Camper auch ausbauen und wollte mir eigentlich nur einen Kastenwagen kaufen. Kati hat aber gleich gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Ich habe nämlich die Schnauze voll, auf gut Deutsch, von der Bauerei. Du kaufst dir was, das kannst du dir immer noch pimpen, wie du willst, aber wenn, dann bitte fertig, weil sonst bist du jetzt wieder ein halbes Jahr weg und wir können wieder warten und es passiert dir nichts. Mach mal bitte diesmal anders. Und deswegen habe ich einen von der Stange gekauft, habe mir den dann angepasst und das war dann für uns auch okay. Aber grundsätzlich war eigentlich der Gedanke, eben auch den Selbstausbau zu machen, weil einfach die Möglichkeiten da gewesen wären. Ne? Ja, und so sind wir dann zum Camping.
Ist ja noch nicht aller Tage Abend, Raphael. Du kannst ja noch.
Ist noch möglich,
genau. Wenn du Rentner bist oder noch drüber hinaus Autos, Wohnmobile ausbauen, machen der andere ja auch.
Ja. Ja, und so sind wir da hingekommen. Und dann, also, soll ich weitererzählen oder?
Ja, natürlich.
okay. Dann ist das so gewesen, dass wir eigentlich immer 3 bis 6 Monate unterwegs waren. Die Jahre, also das war da schon so. Wir haben im Vorgespräch kurz über ein Sabbatical gesprochen. Tatsächlich ging es dann irgendwann mal gern ganzes Jahr weg sein. Aber es war unter uns beiden vorher schon so, dass wir eigentlich immer gesagt haben, 3 bis 6 Monate reisen. Wir nutzen die Zeit mit Kind, die wir haben und vor der Schulzeit und versuchen so viel wie möglich zu reisen. Und das waren dann eben immer 3 bis 6 Monate im Jahr. Und haben da schon immer Europa bereist mit dem Fahrzeug dann und waren da eben dann auch im Vanlife. Also das, was wir immer so nennen, ist dann eigentlich eher Reisezeit, nicht zu verwechseln. Ich sage das immer dazu, weil viele denken so, boah, Wahnsinn, du machst ja nur Urlaub. Nee, Urlaub ist es nicht. Es ist Leben im Van und eben auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Ich habe dann halt mehr als Sprecher gearbeitet und habe ein paar andere Jobs noch parallel machen können unterwegs, aber es war schon beschwerlich, muss man sagen. Also es ist unterwegs, arbeiten ist nicht so leicht, wie es immer dargestellt wird. Und Leute, die mir sagen, ja, ich habe mein mobiles Büro, ist genauso cool wie alles andere und genauso einfach, glaube ich wirklich, das ist einfach meine Lüge, weil du immer noch dieses Fähr- und Entsorgen drumherum hast. Du hast immer Dinge, die du bedenken musst. Es wird einer krank im Van. Du hast schlechtes Wetter, kannst bestimmte Sachen nicht machen. Du bekommst dann an dem Tag nicht,
Hast kein WLAN.
ja, hast kein WLAN, dann ist die LTE-Verbindung nicht richtig da oder keine Ahnung, irgendwas ist immer. Und das ist einfach, ich sage immer, es dauert ungefähr die doppelte Zeit. Und wenn es für einen okay ist, diese doppelte Zeit in Anspruch und dann in Kauf zu nehmen und dafür aber schöne Orte zu haben, an denen man arbeiten kann, dann ist das eine feine Sache. Aber Vanlife war eben nicht nur Urlaub, sondern auch schon Reisezeit, viele, viele verschiedene Orte gesehen und ein total spannender Lifestyle. Das haben wir so ungefähr 5 Jahre gemacht, ne? Also 5 Jahre waren wir wirklich immer wieder unterwegs und zwischendurch wieder da, bis wir dann am Ende gesagt haben, so jetzt sind wir mal ein ganzes Jahr weg. Und waren dann halt ein ganzes Jahr, haben wir auf den Kanaren überwintert mit dem Van, was so mit das Spannendste war auch und natürlich dann auch ein bisschen das Weiteste, was wir von Berlin aus gesehen unterwegs waren und haben dann da noch Portugal, Spanien und noch ein paar andere Länder mitgenommen, aber das war also mit so das, die Krönung von dem Ganzen und am Ende. Also es ist halt, wir sind noch lange nicht am Ende angekommen, aber jetzt hat die Schule für uns angefangen. Das heißt, wir können jetzt nur noch anders reisen. War es dann halt trotzdem so, dass wir zurückgekommen sind und gesagt haben, so okay, das ist jetzt auch in Ordnung, weil wir schon gemerkt haben, irgendwas suchen wir bei dem Reisen und wir wissen auch nicht so ganz was. Auf jeden Fall haben wir es nicht gefunden und so ein bisschen mehr Struktur und jetzt mal wieder ankommen in festen Wänden ist auch nicht falsch. Also das muss man wirklich ehrlichkeitshalber dazu sagen. Wir haben plötzlich dann auch gemerkt, so boah, mal nicht überlegen, wo kriegen wir jetzt die Dusche her? Und einfach mal so wirklich in die eigene Dusche steigen und zu wissen, so, okay, ich habe einfach Internet und muss mich nicht drum kümmern, dass irgendwo dieser Mast in der Nähe steht, ist schon auch sehr bequem und angenehm und war dann auch ein Stück weit notwendig für uns, als Familie, dass mal wieder so ein bisschen Struktur reinkommt.
Ja, also da sprichst du mir auch voll auf dem Herzen. Ich habe wirklich die Woche, jetzt am Wochenende, habe ich nochmal in unserem allerersten Fotoalbum drin rumgeblättert. Wir haben ja 6 Fotoalben gemacht in diesem einen Jahr. Und da ist dann ein ganz besonderes Highlight, mein erster unterwegs ausgestrahlte Podcast-Folge. Und da weiß ich dann natürlich noch, oh Gott, und dann mussten wir uns ein Apartment mieten, ne, ein paar Tage vorher, damit ich das richtig bearbeiten konnte und so. Also das ist genau, was du gerade sagst. Das macht dann irgendwie Spaß und ich habe mich hinterher auch gewundert, also jetzt bei dem Durchblättern des Buches, wie das dann alles geklappt hat, jede 14 Tage dann auch eine fertige Folge zu haben. Aber man hatte das auch immer im Kopf. Man sitzt da nicht den ganzen Tag am Strand und oder wie. Man muss immer wieder daran denken, ja, in 3 Tagen ist es so, dann muss ich da sein, da sein, da sein. Und sonst ist am nächsten Donnerstag keine Folge draußen. Ne? Also das ist schon, wie du sagst, es ist nicht schlimm. Also ich will es jetzt, ich glaube nicht, dass wir uns beide beklagen wollen, aber es ist nicht Urlaub. Das ist der ganz große Unterschied. Ne?
Absolut, das ist schon Organisation und wie du schon sagst, der Podcast ist eben auch Arbeit. Ich meine, klar, es gibt Leute, die sprechen rein und 10 Minuten später ist es online, aber am Ende gehört schon einiges mit dazu. Ich sehe, du machst das ja auch sehr gewissenhaft und entwickelst dich auch total in deinem Podcast, sieht man ja auch, ne? Und naja, wenn man das mit Freude macht und so und auch Freude bereiten möchte, dann ist das schon auch immer ein bisschen Arbeit.
Ja, doch, das. Muss ich wirklich. Und ich habe dann auch damals meinen Kolleginnen und Kollegen, weißt du, telefoniert man immer zwischendurch, ne? Die mussten ja zu Hause bleiben damals. Und dann hab ich denen auch gesagt: So, ich freue mich richtig drauf, wieder da zu sein. Ne? Dieses Geregelte, was du vorhin gesagt hast. Wieder mal, naja, genau, einfach morgens aufstehen, Zähne putzen, Kaffee trinken, Arbeit gehen. Ne? So, und abends wieder zurück. Das ist auch ein richtig schönes Thema gewesen. Haben wir uns beide darauf gefreut, meine Frau Petra und ich auch. Also das. Naja, und jetzt ist dann zwar ein bisschen anders gekommen, aber das Gefühl kenne ich noch, weiß ich noch genau. Wir haben wirklich auch drauf gefreut, dass es auch wieder anders weitergeht. Also nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nur noch reisen, reisen, reisen. Das ist, glaube ich, auch, wäre nicht unser Ding gewesen, glaube ich.
Das Ding ist ja auch, es ist irgendwann mal nutzt sich das ab, ne? Es ist irgendwann mal, also diese Spannung, die man dort hat und also das Besondere, ich meine, das ist wie, wenn du jetzt am Ende, na gut, nicht jeder feiert Weihnachten, aber jetzt nehmen wir mal an, Weihnachten ist ein besonderes Fest für einen. Am Ende, wenn du dann jeden Tag Weihnachten hast, dann ist es irgendwann mal einfach nicht mehr besonders. Und dieses Reisen soll ja auch ein Stück weit etwas sein, was vielleicht auch irgendwie ein bisschen vielleicht eine Honorierung ist für Dinge, die man erledigt hat oder gemacht hat. Oder also es war irgendwann mal schon so, dass wir gemerkt haben, so ja, also für mich konnte es immer weitergehen, so, also jeden zweiten Tag, auch wenn ich gemerkt habe, irgendwo ein Platz leert sich so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl gehabt, so, okay, ich muss jetzt auch weiter, wir müssen los. Und dieses immer weiterziehen, immer vorwärts und immer noch was Neues ist ja schön, aber auf der anderen Seite fragt man sich irgendwann mal, warum eigentlich? Was suchen wir denn jetzt eigentlich? Wir könnten auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ja, also, ne, es ist. Ich glaube, das sind einfach die Themen, die uns ausmachen. Das wird sowohl bei uns, bei Wenn und Davon jetzt in dem Podcast, wie auch bei dir, wird das immer wieder kehren, auch in unserem Gespräch mit den Leuten, mit denen wir uns so unterhalten. Ne? Das ist so das Thema, glaube ich, dass man sich schon irgendwann mal fragt, wozu eigentlich, wenn man gerade von Vanlife spricht, was mache ich denn da eigentlich? Also, ja.
Genau, das ist aber noch ein schöner Stichwort auch. Wann bist du denn damit angefangen? Wann ist die Idee gereift, auch einen Podcast zu machen?
Den Podcast wollte ich eigentlich relativ früh schon machen. Ich hatte eigentlich erstmal vor, einen Podcast zu machen über Frankreich oder beziehungsweise das französische Thema so ein Stück weit aufzugreifen. Und dann habe ich gemerkt, aber dadurch, dass für uns dieses Camping und Vanlife so präsent war und wir auch, sag ich mal, so Neucampern ein bisschen so das Rüstzeug an die Hand geben wollten. Was macht man am Anfang? Was kann man vielleicht machen am Fahrzeug, dass man gut reisen kann und so weiter und so weiter? Haben wir dann eben gesagt, okay, dass wir darüber sprechen und auch, weil wir es als Familie machen und Kathi und ich so ganz gut matchen, was so Audioaufnahmen betrifft und sie auch eine schöne Stimme hat, finde ich immer. Also.
Absolut. Vielleicht können wir die noch mal ganz kurz vorstellen, damit auch der ein oder andere Hörer, der sie noch
Ja,
nicht
gerne.
kennt, weiß, wer das ist.
Ja, Kathi ist meine Partnerin, Kathi Borg, mit der habe ich auch das Kind, Ocean, ne? Und sie spielt auch ab und zu vor der Kamera, ist aber jetzt derzeit Künstlermanagerin in so einer, also sie managt Comedians, also Stand-up-Comedians derzeit in der Agentur.
Wow.
Hat aber auch schon ganz viele andere Sachen gemacht. Das kommt eigentlich aus dem Kunststudium und hat noch eine kaufmännische Ausbildung on top gemacht. Also, da hat auch ganz viele Dinge getan. Und die habe ich mir irgendwann mal nach Berlin geholt. Ich habe sie kennengelernt, erstmal in einer Fernbeziehung. Kommt eigentlich aus Nordrhein-Westfalen, aus einem kleineren Ort dort. Und dann habe ich sie mir nach Berlin geholt. Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes haben wir dann eben angefangen, auch wieder Berlin zu verlassen, reisenderweise, und haben halt diesen Podcast zusammen. Ja, und das verbindet uns, also uns verbindet auch diese Reiselust und natürlich das Vanlife, das wir hatten und darüber berichten. Und darüber hinaus sind wir halt, haben wir viele Menschen kennengelernt, auch in dieser Szene, zum einen in Deutschland, aber auch extern natürlich, die wir uns mal mit reinholen. Oftmals reden wir aber auch zu zweit über unsere Reiseerlebnisse und natürlich so die Reiseziele, ist so unsere Erkenntnis, die funktionieren meistens schon am besten, zu sagen, okay, nehmen uns ein bestimmtes Ziel vor und geben das mal mit konkreten Tipps weiter an Camper oder Reisende, was man machen kann, wo man am besten stehen kann und wie man vielleicht das entsprechende Land oder den Ort am besten bereist. Das machen wir halt in dem Wenn und Davon Podcast zusammen. Ja.
Genau. Und ja, warum wolltest du jetzt unbedingt einen Podcast machen auch? Also, da ist ja eine Intuition oder einen Antrieb dazu, so.
Es gibt unterschiedliche Aspekte. Also der eine Aspekt ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir, dass ich sage jetzt wir, weil es betrifft dich ja auch. Ich meine, das Schöne ist ja, dass wir etwas kreieren können und wir können zum einen künstlerisch und auch inhaltlich tätig werden und etwas machen und das selber hosten, selber Produzenten werden, ohne dass uns einer reinspricht. Also Bei dir ist es ja vielleicht auch so, dass vielleicht die Petra mal einen Tipp gibt oder so, aber es steht ja nicht einer über dir, der sagt, okay, Rainer, das funktioniert nicht, das möchte ich rausschneiden und das muss so und so sein. Du bist dein eigener Produzent, du kannst machen, was du möchtest in diesem Podcast, solange du jetzt niemanden beleidigst oder so vielleicht. Aber ansonsten bist du halt dein eigener Chef, ne? Und das ist das Schöne, finde ich, am Podcasten, dass du Ideen, Visionen teilen kannst mit anderen oder auch einfach thematisch dich in einem Thema bewegen kannst. Du findest dort Menschen, die sich wirklich genau für dieses Thema interessieren. In unserem Fall wahrscheinlich eher Reisen, Camping, Vanlife. Und sprichst die dann an und versuchst natürlich dann irgendwie Mehrwert zu schaffen, natürlich für die Community auch. Und du bist aber vor allen Dingen dein eigener Chef. Also du kannst das alles selbst gestalten und kannst damit natürlich auch was öffentlich machen. Also wir könnten jetzt hier auch irgendwelche jeden Tag irgendwelche Reels drehen, ne? Das ist so ein bisschen, das finde ich, das etwas exklusivere Social Media, weil am Ende machen wir alle auf Social Media nichts anderes, dass wir am Ende Content schaffen für möglicherweise eine Community, die es interessiert. Aber das machen natürlich auch viele und es ist sehr, sehr kurzlebig. Und das Schöne am Podcasten ist, dass es eben nicht so kurzlebig ist, dass man immer noch eine Folge hören kann, die ein Jahr alt ist, aber keiner scrollt 10 Minuten über einen Instagram-Account ein Jahr zurück und schaut sich die Beiträge von vor einem Jahr an. Also du konsumierst so schnell und so kurzatmig durch dieses Medium und viele andere Social-Media-Netzwerke auch. Ne? Es ist ja einfach überall einfach gar keine Verweildauer mehr da. Und ich finde Podcast, wenn man Audio mag, und das betrifft Kathi und mich eben auch, wir mögen dieses Audioformat einfach sehr. Ich mag es total, Sprache, gute Sprache zu hören und Menschen, die sich ausdrücken können und vielleicht auch was zu sagen haben oder sich spannende Menschen in den Podcast holen, wie auch immer. Also auch von anderer Seite, ne? Also so höre ich zum Beispiel auch bei dir gerne rein, wenn du ein gutes Thema hast oder einen guten Gesprächspartner. Und so bist du vielleicht auf uns aufmerksam geworden bei Camperman. Ich glaube, das verbindet uns alle, dass wir das mögen.
Ja. Ja, das hast du schön auf den Punkt gebracht auch. Also ich hatte in früheren Zeiten eher so die Gedanken, ich schreibe mal irgendwann ein Buch. Ne? So, und dann lag ich ja wirklich draußen auf der Liege im Sommer und plötzlich schießt mir ein Titel, ein Buchtitel eigentlich durch den Kopf, Landy und Leute. So, und dann springe ich auf und denke so, das könnte man immer, gibt's das schon? Und dann fiel mir ein, ey, da könnte man ja einen Podcast drüber machen. Das ist wirklich wie so eine Eingabe gewesen. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe das erstmal recherchiert, ob es was gibt. Gab es nicht, es gab noch nie mal richtige Offroad-Podcasts. Also mit dem Thema Offroad gab es gar nicht. Und dann habe ich mal überlegt, wer könnte ich denn als Gast einladen? Und ich hatte ruckzuck über 20, 30 Leute auf so einer Liste stehen, die ihm dann einfach mal aus ihrem Leben erzählen könnten. Und dann habe ich losgelegt. Dann habe ich gesagt, so, du machst jetzt einen Podcast. Wie geht das? Wo geht das? Und dann habe ich mit den Camperman gesprochen. Und dann weiß ich, ob du den Loffi kennst von Das Ziel ist im Weg. Der hat mir damals auch viele gute Tipps gegeben, weil ich das wiederum mochte. Der lässt seine Leute auch aus ihrem Leben einfach erzählen. Das Ziel ist im Weg. Also wie sind die vom Maurer zum Künstler geworden oder so? Das hat mich immer fasziniert, habe es gerne gehört. Und so ähnlich sollte das ja bei mir dann auch sein, war so ein bisschen mein Vorbild. Und die Camperman noch, die haben mich ja richtig angefreundet letztendlich. Also es hat mir wirklich viel Auftrieb gegeben. Und irgendwann kam das Ding, morgens um 6, ich gehe mit dem Hund spazieren, habe ich es bei Spotify gefunden, meinen eigenen Podcast, die erste Folge. Mir standen die Tränen in den Augen, ne? Dass ich das geschafft habe, ne? Das hat, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert, bis die erste Folge draußen war. Und das hat mich natürlich wahnsinnig stolz gemacht. Und das ist auch so mein Antrieb, genau, was zu produzieren, mein eigenes. Ne? Weil ich mache mal was Eigenes.
Ja, und das ist echt nochmal was anderes als ein Buch. Ne? Ich meine, ein Buch, das ist in der Tat, wenn man das jetzt wirklich als Hardcover irgendwo oder als Papierversion irgendwo liegen hat, da bewegen wir uns einfach teilweise auch sehr nischig. Also es muss dann halt irgendwie am Ende, wirst du Leute finden vielleicht, die es kaufen, aber das ist eher so eine Prestigesache. Und so ein Podcast hat natürlich eine total gute Möglichkeit, dass man es auch überall konsumieren kann. Also ich meine, die Leute hören es beim Joggen, beim zur Arbeit fahren oder reisen, wie auch immer. Und finde es spannend, ja. Also das verbindet uns alle, ja.
Ja, ich glaube auch. Das ist wirklich und deshalb verbreitet sich es auch so stark. Und es wird auch nie zu Ende sein, genau wie es Bücher immer wieder neue gibt. Also es wird nie genug Podcasts geben, weil für jeden, jeder ist anders und die Zuhörer sind anders und so weiter und so fort. Und man entwickelt sich ja auch weiter, muss ich auch sagen. Ne? Ich bin meine ersten Folgen waren bestimmt nicht so glatt wie die, oder holpriger als die jetzigen, das hoffe ich
natürlich,
wenigstens.
klar, das ist bei uns auch so, du. Ich habe mich auch entwickelt, auch im Schnitt. Also dadurch, ich schneide ja sehr viel. Also ich habe eine ziemlich aufwendige Postproduktion bei mir. Ich glaube, so wenn wir jetzt von den Capperman sprechen, ich glaube, dass die das abgeben und ich möchte das aber gerne auf meinem Schreibtisch haben und mache das auch, aber brauche auch wirklich Zeit dafür. Und das ist. Habe ich am Anfang auch noch ganz anders gemacht. Ne? Ich habe am Anfang noch ganz anders geschnitten und habe einfach noch mehr auf Zack geschnitten. Mittlerweile lasse ich auch mal ein bisschen atmen und ein bisschen Ruhe drin. Das sind Dinge, die sich entwickeln und auch wahrscheinlich so der eigene Geschmack entwickelt sich irgendwann mal mit. Also, ja.
Ja, und auch das Können, ne? Also
Ja,
du
stimmt.
sprichst genau das richtige Thema. Also ich brauche zwar immer noch, also ich rechne mit allem immer 10 Stunden, mit allem, ne? Das ist so ein Daumenwert, der passt auch immer noch, aber bei manchen Sachen bin ich natürlich viel fixer geworden, ne? Dafür lassen wir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit fürs Vorgespräch oder recherchieren noch ein bisschen mehr als früher. Weil dann hat man einfach ein bisschen, ich habe da hier so ein Buch für jede Folge 2 Seiten, wo ich das dann auch schon in die Recherche schon eintrage und dann sehe ich, ah ja, das wolltest du ja auch noch fragen und das kannst du noch und so weiter und so fort. Da ist man professioneller geworden, will jetzt nicht vom Profi sprechen, aber da ist man einfach professioneller geworden. Und man sieht ja auch, wenn man dann auch noch so Profis wie dich dann kennenlernt, von denen man noch den einen oder anderen Impuls kriegt und so, ist natürlich richtig klasse, ne?
Vielen Dank für die Blumen. Ja. Ja, das ist es. Also Podcast, ne? Podcast und Reisen funktioniert ganz gut, aber ich habe das genauso durch wie du auch. Ich musste mir auch schon mal ein Apartment mieten. Ich habe eine Zeit lang auch so Sachen im Synchron oder Hörspiele oder Hörbücher mal ein bisschen was gemacht, auch unterwegs. Und das war teilweise super gut möglich im Wohnmobil, aber eben nur, wenn das Wetter stimmte, ne? Prasselt der Regen oben aufs Dach, kannst du vergessen. Kannst dich zwar unter eine Brücke stellen, aber wenn dann das Gewitter noch kommt, also auch da habe ich erlebt, musste ich mir auch mal irgendwie ein Hotelzimmer nehmen und auch darauf achten, dass das ruhig ist und dicke Wände hat und so weiter und ich die Fenster zuziehen kann, weil das teilweise dann auch der Tonmeister auf der anderen Seite gehört hat und gesagt hat, so warte mal, wir müssen irgendwie mal nochmal über das Setting sprechen und ja, aber
Setz dich mal ins Bett und stell die Kissen
ja
auf, dass
genau,
man
ja,
dann
nickt man die Decke über den Kopf, richtig.
Ja, cool.
Ja.
Ja, schön. Ja, und dann so mit diesem, vielleicht noch mal ganz kurz, stell doch deinen Podcast mal vor, dass wir da, den Titel haben wir noch gar nicht gehört.
Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal zwischendurch gesagt, aber wenn und davon, das ist so das, worunter wir auch unseren Blog haben, so, ne? Also, aber unser Kernprodukt bleibt und ist der Podcast, sage ich auch immer dazu. Und ja, und da wenn und davon, wie das entstanden ist, ich glaube, irgendwann haben wir schon so gedacht, auf und davon und so, ne? Weil wir auch einfach abhauen wollten und mal wirklich weg sein wollten und reisen wollten. Das war so der Gedanke dahinter. Und dann haben wir das als Titel übernommen. Und ich mache unter dem Label jetzt einiges, ne? Also ich bin ja, also als wir dann aufgehört haben, eben auch so viel zu reisen, sondern mehr jetzt hier zu sein, habe ich angefangen, auch hier auf den Festivals und auf den Messen ein bisschen was zu machen. Wir haben zum einen Reisevorträge gehalten, die halten wir dann eben auch unter dem Namen Van und Davon, wenn Kati und ich das zusammen machen, beziehungsweise mache ich das dann auch so unter dem Label. Und habe da aber auch jetzt angefangen, als Moderator zu arbeiten und so ein bisschen andere Dinge noch zu machen. Ich würde es jetzt mal Talkmaster nennen, wie auch immer. Also ich führe Menschen durch Gespräche und versuche ihnen Dinge zu entlocken, genauso wie im Podcast, aber eben dann auf der Bühne. Und das ist jetzt was, was dieses Jahr auch das erste Mal in Eigenregie stattfindet. Das habe ich vorher schon bei Vans and Friends, bei Peter auf der Bühne gemacht und jetzt kriege ich halt eine eigene Fläche für Leipzig und Stuttgart und Hamburg auf den Messen und kann da eben
Echt
auch
super.
die Fläche kuratieren. Im Übrigen habe ich dich deswegen auch gefragt, ob du in Leipzig bist. Wusstest du
Okay.
vielleicht nicht warum, aber das war schon auch der Gedanke, dass ich dich da vielleicht auf die Bühne hole.
Okay.
Aber das können wir dann bei nächster Gelegenheit nachholen. Wenn das in Leipzig nicht klappt, dann machen wir das woanders.
Ja.
Ja, aber da kann ich dann im Prinzip das ganze Bühnenprogramm gestalten und eben mit Menschen auch Themen, die genau darum gehen, eben auch live behandeln. Und das ist natürlich immer noch mal was anderes, ne? Also einerseits schön vor dem Mikro und du bist so ganz nah dran als Hörer. So live ist auch noch mal spannend, weil du siehst natürlich die Person dann noch mal ganz anders. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele im Audio-Podcast dann irgendwann mal auf Videopodcast umsteigen, weil sie natürlich auch noch mal ein bisschen mehr von der Person sehen wollen. Wie agiert die beim Sprechen und wie, also du kriegst noch mal ein anderes Gefühl dafür. Ja, und in dem Fall ist es natürlich jetzt auf der Messe geht es natürlich dann auch mal mehr noch um Gadgets und so. Also da hast du dann auch nochmal ganz andere Themenbereiche, die damit einspielen. Da geht es ja nicht nur um Reiseziele oder Vanlife in dem Sinne, sondern schon auch mehr vielleicht um Community-Themen und um das, was die Campingbranche gerade anbietet an technischen Teilen oder was hat sich verändert oder wo gibt ein bestimmter Trend hin und so. Das sind so die Themen, die ich dann eben auf der Bühne behandle. Und das ist, also habe ich jetzt in Leipzig jetzt am Ende November, in der zweiten Novemberhälfte auf der Messe das erste Mal und bin total gespannt, wie das läuft, aber habe auch richtig Lust drauf und ja, habe jetzt schon ein ziemlich gutes Programm zusammen mit unterschiedlichen Thementagen so und auch einem ein Leitmotiv, was ein bisschen Kulinarik auch ist und so. Das wird auf jeden Fall wieder was Neues, ne? Und das mache ich natürlich irgendwie auch als Raphael von Van und davon, aber eben auch im Auftrag dann der Messe.
Ja, klasse. Also das hört sich ja wirklich spannend an. Das ist echt schon wieder Next Level ist Quatsch, aber eine weitere Schiene, ne, ein weiterer Kanal, den du da bespielst, ist ja also wirklich super, ne?
Ja, du musst mich mal besuchen kommen. Also ne, die Einladung steht, wenn du irgendwann mal auf einer der Messen bist, dann sagst du bitte frühzeitig Bescheid und dann baue
ich dich da. Ja, dann mache ich das, natürlich. Ja, ja, klar. Also Leipzig geht auf gar keinen Fall. Da sind wir auf dem Weg nach Afrika, genau an dem Tag.
Das ist ein gutes Argument.
Wir wollen ja runter nach Tunesien.
Wow.
Super. Und deshalb, aber das machst du jetzt zigmal noch im nächsten Jahr und die nächste Saison kommt bestimmt.
Ja.
Ja, ist ja logisch. Schön, freue ich mich drauf. Toll.
Ja, ich mich auch. Ja.
Sehr schön. Okay, was hattest du sonst noch im Petto für die nahe Zukunft oder ist es schon Upturn sozusagen, Camping-Saison beendet?
Ja, also die Camping-Saison hat für mich eigentlich nie ein Ende gefunden. Also mein Camper ist ganzjährig angemeldet, der kommt nicht irgendwo in die Scheune. Der ist leider, man bezahlt natürlich auch immer alles immer weiter. Tatsächlich gibt es natürlich dann wenig Möglichkeiten, im Winter dann irgendwo auch mal was zu machen. Aber alleine die Messen, auf den Messen bin ich ja dann auch mit meinem Wohnmobil, fahre dahin, habe eine gute Heizung drin und nutze es dann noch. Also deswegen gibt es in dem Sinne dieses typische Abcampen gibt es bei mir gar nicht oder bei uns gar nicht.
Ah, okay.
Wir campen eigentlich das ganze Jahr über, wobei ich schon sagen muss, also Kathi ist auf jeden Fall Gutwettercamper. Also sie ist lieber gen Süden unterwegs als gen Norden. Ich persönlich kann im Norden auch total was abgewinnen und ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht in der Zukunft öfter mal dazu kommt, dass wir uns auch aufteilen, dass einfach einer von uns beiden sagt, okay, wir machen ein bisschen unterschiedliche Reiseziele und ich fahre mal gen Norden und sie gen Süden. Das kann schon sein, aber in dem Sinne so richtig eine Pause vom Campen gibt es bei uns nicht. Dadurch, dass es eben auch beruflich jetzt sich verzweigt und verzahnt, das Ganze, wird es eigentlich immer wieder die Möglichkeit geben, ins Fahrzeug zu steigen. Das ist einfach, das ist auch, ich meine, du kennst es ja, das ist einfach toll, dass man diese Möglichkeit hat, sein rollendes Zuhause dabei hat, irgendwie, also wenn wir irgendwo zu Besuch sind, ne, heißt es ja ganz oft auch, ach, wir haben eine Couch, kommt doch einfach zu uns rein, ihr könnt ja unser Gästezimmer belegen. Und ich sage ganz oft so, nee, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Also unser Gästezimmer, wir haben unser Heim, unser zweites Heim auf Rollen oder auf Rädern dabei. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt hier irgendwie Wechselwäsche und die ganzen Sachen aus dem Bad und sowas, das alles mitnehmen, weil das ist eingerichtet. Wir brauchen nichts weiter. Was wir vielleicht mal nutzen können, ist ab und zu mal eine richtige Dusche, aber wir duschen auch im Camper. Ha, ich habe was gefunden, was du nicht kannst bei dir wahrscheinlich oder schwerer, aber das tun wir halt da auch und daher, wir sind wirklich gefühlt, haben wir alles, was wir brauchen da drin und das ist ein tolles Gefühl, finde ich, mit so einem Fahrzeug unterwegs zu sein und einfach alles da zu haben und auch zu sagen, also das war einfach das Tolle damals natürlich auch, wenn wir beide mal die Möglichkeit hatten und die Zeit hatten, einfach zu sagen, ach weißt du was, wir fahren jetzt eine Woche weg und wir arbeiten eine Woche woanders oder wir nutzen das und fahren mit der Kleinen mal zum Freizeitpark und stellen uns da irgendwo in die Nähe an den See oder so. Das ist schon toll.
Ja klar, also als die Corona-Auslaufzeit, ne, also nach Corona war das glaube ich schon, da haben wir dann auch oft gesagt, Donnerstagabend, ne, meine Frau hat dann immer noch gearbeitet, aber Freitag hat die ja mal frei, die Petra, und dann sind wir los, ja, ein schönes Ziel gesucht, was man in 2-3 Stunden erreichen kann. Und dann am Freitagmorgen, was weiß ich, dann am See da geschwommen oder was weiß ich, was da schon war. Dann den Laptop aufgeklappt, Homeoffice gemacht, ne? Mobiles Arbeiten hieß das ja damals immer. Habe ich dann auch immer meinen Kollegen gesagt, ey Leute, mobiles Arbeiten, ich will als Führungskraft da auch mal Vorbild sein. Ne?
Ja.
Nicht immer nur hier, das bieten wir unseren Leuten an, wir müssen das ja auch vorleben. Ne? So, und dann um 14, 15, 16 Uhr, je nachdem, wie es dann mit den Meetings zu Ende war, habe ich das Ding zugeklappt, bin rausgetreten und war schon im Urlaub, ne? Also im Kurzurlaub. Das ist doch herrlich. Und das wird oft meiner Meinung nach viel zu wenig betont bei diesem Vanlife, dass man einfach auch auf eine Geburtstagsfeier, auf eine Hochzeit fahren kann, parkt da auf dem Parkplatz, ne, in Laufnähe zu der Veranstaltung und braucht kein Taxi, braucht kein Hotel, braucht gar nichts, ne. Das ist doch einfach super cool.
Definitiv. Also das ist übrigens bei mir beim Drehen auch so. Ich habe bei mir in der Vita stehen, dass ich ein Wohnmobil habe, weil es wird immer abgefragt, wo hast du Wohnmöglichkeiten? Na, weil Produktionen wollen natürlich auch alle Geld sparen. Die wollen dann teilweise sagen, okay, wer jetzt sagt, okay, ich habe eine Wohnmöglichkeit in Hamburg, dann kann ich mir ja das Hotel sparen für den Schauspieler. Wenn er da 10 Tage drehen muss, habe ich am Ende 1.400 € weniger auf der Uhr oder so. Und das steht bei mir immer drin, ich habe Wohnmöglichkeiten überall, weil ich gar nicht, also ich kann ja jetzt nicht jede Stadt reinschreiben, dann denkt man auch so, hä, was ist denn mit dem los? Aber eigentlich, ne, mit dem Wohnmobil kann ich überall hinfahren und an sich an jedes Set fahren und sagen, hey, ich habe meinen eigenen Trailer, ich brauche weder einen Trailer für als Aufenthaltsort oder keine Übernachtungsmöglichkeit und so weiter, aber ich habe das alles da. Und ich meine, das Schöne ist auch, es ist gar nicht mal, naja, so B, ne? Weil ich habe ja wirklich alles da. Ich habe ja dann auch meinen eigenen Kühlschrank und ich kann für mich kochen, was ja nochmal ein zusätzlicher Vorteil ist, weil wenn du jetzt in ein Hotel gehst, musst du dann doch wieder abends jeden Abend essen gehen. Wenn du darauf keinen Bock hast, naja, ich kann halt meine eigenen Sachen machen. Wenn ich essen gehen möchte, gehe ich essen, aber ansonsten habe ich meine 2 Kochstellen da oder mein Omnia und kann mich selber versorgen. Ja.
Ja, genau. Sehr schön.
Ich gebe dir recht.
Weißt du eigentlich, dass wir die Toni und den Marvin persönlich sehr gut kennen?
Nee, das weiß ich nicht, aber finde ich cool.
Ja, genau. Pass auf, das war auch eine ganz lustige Geschichte, weil das auch mit diesem Podcast und diesem Social Media Kram bei mir zusammenhängt, mit meiner Entwicklung. Also, wir sind in Griechenland auf dem Campingplatz, auch um mal wieder zu duschen und Wäsche zu waschen. Ne, vor 1,5 Jahren. Ach, so. Und fast 2 Jahre schon her, genau. Und da komme ich raus aus dem Duschhäuschen und da steht ein gelber DHL-Bus, war das noch für mich? Ne, ich
Ja.
habe das nicht so geschnallt. Und die Toni steht davor und kocht mit ihrem Omnia, kannte ich auch nicht. Dann hat sie diesen Ring gehabt, wo das Handy in der Mitte klebt, weißt du, dieses Beleuchtungsding. So, und ich so, ah, das ist richtig doof gestellt. Ich sage, na, machst was fürs Insta? Ne? Ich kannte die ja gar nicht. Ne? Und sie so, ja, ich koche hier und so mit dem Omnia. Und ich so, ich habe nur gestaunt, was die mir alles um die Ohren gab. Und ich so, ah, interessant. Ja, wir sind doch HDL. Hat mir auch nichts, auch diese Abkürzung kannte ich gar nicht. Ich bin ja nun mal nicht Digital Native sozusagen. Und ich so, ja, HDL. Ja, winkt sie so zu ihrem Bus hin und ich gucke auf den Bus drauf. Ach, das steht gar nicht DHL, das war ja für mich ein ganz normaler
Ja.
Postbus. Ich bin auch mal mit dem Postbus angefangen, als ich 18 war, habe ich mir einen alten Postbus gekauft und zum Wohnmobil umgebaut. Und ich gucke so, HDL, ach so, okay. Oh ja, dann viel Spaß und geh weiter, hol mein Handy raus, guck nach, was ist jetzt HDL, wer ist das und wie und was, ja. So, dann ich zu meiner Frau erzählt und sie, ja, interessant und lubalub. So, und da, als wir abends an der Kochstelle auf dem Campingplatz kochen, kommen die beiden da an und wollten ihre Kartoffeln kochen, wollten ihr Gas sparen oder was weiß ich. Und der war einer der schönsten Abende auf der ganzen Reise in dieser Griechenland-Tour, weil wir haben uns da so gut verstanden. Wir haben bis spät in die Nacht an dieser Kochstelle gesessen, gegessen, getrunken, Spaß gehabt. Ne? Und dann habe ich da auch mal Fotos gemacht und ich schicke das zu meinen Kindern am nächsten Morgen. Oh, wir haben da ganz lustigen Abend verbracht. Und dann die, Mann, Papa, wir folgen denen schon seit einer ganzen Zeit und ihr hängt mit denen ab. Das ist ja der Hammer und so.
Ja, die haben wirklich was ganz Eigenes geschaffen und das sind
Ja, das
einfach
ist
tolle
echt cool.
Persönlichkeiten. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Und dann haben wir die irgendwann auch mal besucht und genau an dem Tag hat ja Meta denen den Kanal gesperrt.
Auweia.
Im August vorletzten Jahres war das
Ja,
ja.
der ist wieder da. Hast du es gesehen?
Jetzt ist er wieder
Jetzt
da,
ist er
seit ein
wieder
paar
da.
Tagen. Ja,
Jetzt
ja.
ist jetzt gerade
Jetzt
wieder.
sind sie wieder ganz vorne mit
Ja,
dabei.
absolut.
Und damals hatten die 24 oder irgendwie, also 13, entweder 16 oder 24.000 Follower und kurz später hatten die 33.000 Follower. Also da habe ich echt gedacht, boah, geht das da ab bei denen? Und das meinte ich, da habe ich mal einen richtigen Einblick bekommen in dieses Influencer-Geschäft, sage ich jetzt mal, ne, dieses Business Case da, dieses. Und das hat mir auch viel gebracht. Also ich habe da einfach viel gelernt, ne, die Leute kennenzulernen, wie die das machen, was die machen und ja, wie man sich um seine Follower kümmert.
Ja, das ist, nee, aber das ist, ich finde, das ist gerechtfertigt, weil die haben wirklich was ganz Eigenes gemacht, ne? Und man merkt auch, wie soll ich sagen, man ist ja bei vielen so, dass sie dann doch tendenziell eher Follower kaufen und es ist irgendwie, also für mich immer noch so ein bisschen unverständlich, warum man das machen muss, weil es ist einfach sehr ersichtlich an vielen Stellen. Und gut, aber wer sich da besser fühlt, sollen sie machen. Aber das ist eben bei denen anders. Ne? Also man merkt auch, dass das einfach so eine eigene, ich würde schon sagen, dass es eine eigene Kunstform ist, die sie da haben. auch ein ganz eigener Humor und so. Ja, bei den beiden, also ich finde das sehr cool. Wir haben den Omnia, sie mit Omnia ja bei uns auch in der Folge jetzt gehabt. Ich glaube, vor 3 Folgen oder so haben wir sie mit drin gehabt. Aber ich,
ja, hab ich gehört,
bin auch dran, dass ich sie da in der Messe beschäftige. Da muss ich mal gucken, ob das jetzt klappt. Also stehe ich kurz vorm Abschluss, mal gucken, ob sie uns da auch beehren mit ihrer mit ihrer Präsenz.
Ja, super. Ja. Richtig klasse.
Ja, so schließen sich die Kreise. Ne? Ich meine, wir in dieser, es ist schon eine Bubble irgendwie. Auch hier in Deutschland, also wenn man mal genau guckt, es ist doch auch überschaubar. Wobei Reisende gibt es ganz viele mehr, die also jetzt auch außerhalb von Social Media, die sich sagen, so, ich brauche Instagram nicht zum Reisen. Und das verstehe ich auch total. Ne? Es ist viel Arbeit und ich meine, man muss nicht immer alles teilen. Und es ist ja auch ein spezielles Thema, dass man vielleicht bestimmte Orte auch eben nicht mit der Community teilt, weil wir einfach dann sie wieder überlaufen sind. Also es ist wichtig, dass man da auch eine Auswahl, finde ich, trifft, was man teilt und was man nicht teilt und wo man einfach sagt, okay, das habe ich jetzt bereist, ohne das jetzt jedem mitzuteilen.
Genau. Und das ist ja auch, was dann derjenige, der auf Reisen ist, auch erlebt, dass das eben gar nicht so ist, wie es in Instagram dargestellt wird. Ne? Die filmen da den geilsten Strand, aber im keine Ahnung, wenn du den Strand runterguckst, ist da eine Raffinerie. Du kommst dann dahin und siehst das, naja, geht so. Ne? Also verstehst du, also das, dieses Erleben haben wir ja auch, oder diese Erfahrung haben wir einfach gesammelt und haben gesagt, nee, es ist zwar schön, so ein Strand und auch diese Freiheit und alles, aber schöne, glatte Arbeit, wo man auch Spaß hat, wo man viel Wertschätzung erfährt, macht einfach auch Spaß. Ne? Wir zum Glück noch nicht, mussten damals vor nichts fliehen, außer dass wir einfach mal frei haben wollten. Ne? Absolut. Und vielleicht auch noch eine Anmerkung. Ich habe zum Beispiel meine Klientel, das sind Leute, ich hätte fast gesagt Männer, aber es ist natürlich auch so ein bisschen so, also Leute im ein bisschen gesetzterem Alter, die so einen Land Rover fahren und damit auf Reisen sind. Da sind wenig Junge dabei. Und diese wiederum, die haben maximal einen Facebook-Account.
Ja, das stimmt.
Meine,
ja.
Hörer und meine Instagram-Follower ist eine ganz andere, also Hörer sind viel mehr da als Instagram-Follower. Mhm. Weil die haben gar kein Instagram-Profil, die Leute. Ne?
Ja.
Die hören einfach nur meinen Podcast und fertig. Muss ich halt auch mitleben.
Naja, klar, aber kennen deine Zielgruppe, ne? Es ist einfach eine andere Zielgruppe. Und ich meine, muss man auch sagen, ich meine, Leute, die mit dem Land Rover unterwegs sind, die reisen auch noch ein bisschen kerniger und ja, es ist tatsächlich so. Ich sag mal, für mich auch total verständlich. Ich sehe das genauso wie du. Also höchstwahrscheinlich sind echt 80% Männer erstmal, die so reisen und vielleicht oftmals auch mit einer Frau, die daneben sitzt. Aber es ist sicherlich eher die Ausnahme, dass du eine Frau hast, die alleine im Land Rover unterwegs ist. Wobei es das ja auch gibt. Also muss man auch sagen, ja, das existiert. Hast du schon mal eine im Podcast gehabt?
Ich hab sogar eine, die hat eine Land Rover Werkstatt.
Die ist
auch bei mir auf der Liste, mit der habe ich auch schon Kontakt, die kommt auch dann demnächst hoffentlich in der Folge. Nein, es gibt schon, wir haben sogar mal in Rumänien auf Natur jemanden kennengelernt, die Frau hat sich den Wagen gekauft, das Mädchen, also war wirklich eine junge Frau, die hat sich das Auto gekauft, der Freund hat mitgeholfen, den auszubauen und bei schwierigen Passagen ist der ausgestiegen, weil da wurde dem schlecht. Mhm. Und hat Angst gekriegt und dann ist er da hochgeklettert, wo wir hochgefahren sind. Ja, okay. Das war einfach ganz lustig und dann war er froh, dass er aussteigen durfte. Nee, das gibt es, aber du hast schon recht, der größere Teil ist natürlich in meinem Alter, in meiner, also, ja, dieses wie man reist, ist vielleicht ein bisschen anders. Afrika steht oft im Fokus, immer wieder hin. Ne? Die sind nicht so diese typischen Vanlife-Fahrer, die wir oder Überwinterer, die Vanlifer sind ja nochmal eine andere Gruppe, aber es gibt ja diese Überwinterer in Spanien, hast du wahrscheinlich auch massenhaft kennengelernt, die fahren einfach nur dahin, wegen dem Wetter.
Ja.
Und haben ihr rollendes Ferienhaus dabei und warten ab, dass es wieder März wird, dass sie wieder nach Hause können.
Absolut, davon gibt es viele, ja, stimmt.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Klientel.
Du, aber mir fällt, und, ja, erzähl weiter, Entschuldigung. Ja?
Nee, und dementsprechend ist meine Klientel da anders und es wäre schön, die hätten auch alle ein Instagram-Profil und würden mir alle folgen, aber es ist halt so, Tatsache.
Ist aber nicht schlimm, ne? Also am Ende,
nein, ist so.
Das sind Leute, die das einfach gerne hören und ich meine, Hauptsache, die finden dich irgendwie, ob das jetzt über Facebook ist oder einfach über eine Suche bei Spotify, am Ende ist es völlig egal, weil, also, und das ist auch bei uns so, wir sind auch nicht, unser Kernmedium ist eben auch nicht Instagram, also das ist, Instagram wächst zwar stetig, aber sehr moderat und es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwas ganz Spezielles machen, was wir eben bei Instagram so als Fokus-Ding haben, deswegen, also wenn ich jetzt jemanden anschreibe, dann sage ich auch, unser Fokus ist wirklich der Podcast immer noch, die anderen Sachen funktionieren und nebenbei laufen die auch, aber es ist eben nicht so, dass wir da auch jetzt, ne, weil wir haben jetzt eben nicht mehr dieses tägliche Reisen, im täglichen Reisen war das so, dass wir wirklich Reichweiten hatten, die im sechsstelligen Bereich waren. Aber das ist eben jetzt nicht mehr der Fall. Wo wir nicht mehr permanent reisen, kann ich jetzt auch nicht jeden Tag oder will auch nicht jeden Tag Sachen aus der Vergangenheit posten. Das heißt, es kommt schon mal vor. Aber am Ende habe ich gar nicht mehr jeden Tag Themen für so einen Camper-Instagram-Account. Also, aber weißt du, was mir einfällt? Kennst du?
Ja.
Peace Love Om. Kennst du den, den YouTube-Account vielleicht?
Nee.
Das macht die Katja Wolf. Und die Katja Wolf hat uns im letzten Jahr, Kathi und ich, wir waren Kuratoren des Vanlife Shortfilm Festivals auf der CMT und haben da so Kurzfilme prämiert. Und die Katja hat den zweiten Preis gewonnen und das war eine Frau, eine ältere Frau, ich glaube, ich will ihr nicht Unrecht tun, ne? Aber sie war einfach wirklich schon so irgendwo um die 80 rum, glaube ich. Vielleicht war sie auch 75, also das weiß ich nicht mehr genau, aber sie war auf jeden Fall schon älter. Und die ist in Afrika mit ihrem roten Land Rover unterwegs. Und ich glaube, in diesem Kurzfilm ist es ganz lustig, aber sie fährt mit dem Land Rover und mitten in der Aufnahme, weil sie nimmt sich selber im Selfie-Modus auf und macht sie einen Überschlag mit diesem Fahrzeug, beziehungsweise hat sie einen Unfall damit.
Ja, das ist doch... Ah,
vielleicht weißt du, wer es ist.
Mit der habe ich sogar schon zigmal telefoniert. Okay. Das ist ja die Lissi...
Kann sein, ja. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber...
Lilo, die hat aber einen roten Toyota.
Ja, genau. Ja, ne? Toyota ist es.
Und
richtig.
Die ist schon wirklich so alt. Die kommt aus Landshut.
Ja.
Und wir haben sogar schon zusammengesessen am Podcasten und das ist so eine schlechte Verbindung dann am Schluss gewesen.
Ach, schade.
Lilly von...
Ja, aber siehst du, ich wusste doch, du kennst sie. Also vielleicht kennst du Katja nicht, die mit der Videokamera begleitet hat, aber auf jeden Fall die Akteurin selber, na, schon wegen des Toyotas, klar, ja.
Ja. Ja, dann ist ja das Ding umgekippt, weiß, dann haben sie es aber wieder rausgeholt.
Ja.
Das war schon eine interessante Entwicklung bei der. Und wir stehen immer im Kontakt. Die schreibt mir auch immer wieder. Und wir hoffen noch drauf, dass sie irgendwann mal eine richtig coole Location findet mit einer richtig guten Internetverbindung. Und dann nehmen wir auch einen Podcast auf.
Ja, sehr gut. Namibia ist das, ne? Oder wo ist die? Wo ist die unterwegs? Weißt du das?
Oh, das ist eine gute Frage. Ist sie Namibia? Nee, ich glaube, die ist drüben in Tansania und Kenia, oder?
Kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Unterwegs. Also ich könnte es wissen, weil wir haben ja damals den Film auch prämiert, aber ich habe es nicht mehr, ich habe es gerade nicht mehr auf dem Schirm. Naja.
Ja, interessant. Sehr schön.
Ja, Rainer, ich möchte an dieser Stelle, ich möchte eine Sache sagen, ja, ich hole dich ja jetzt auch in unserem Podcast, deswegen muss ich jetzt ein bisschen Werbung machen für dich bei uns, denn wenn euch jetzt irgendwas fehlt und wenn ihr euch denkt so, okay, der Rainer hat sich vielleicht selber noch nicht gut genug vorgestellt in seinem eigenen Podcast, dann werde ich mir zwei, drei Dinge heraussuchen aus deiner Historie und aus deiner, sag ich mal, Camper-Vita und aus deiner Land Rover-Zeit und die wirklich mal ein bisschen genauer beleuchten bei uns. Und das Schöne ist ja, wenn wir jetzt gleich hier auflegen, dann hole ich dich ja bei uns rein. Und das findet jetzt also relativ schnell statt, weil ich glaube, ich werde dich jetzt in die nächste Folge packen. Und das heißt auch, wenn ihr wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie schnell du bist, aber wahrscheinlich werden wir sogar dich vor mir, also bevor ich bei dir stattfinde, findest du schon bei uns statt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier reingehört habt und diese Folge gehört habt und euch sagt, okay, jetzt möchte ich aber wissen, was ein bisschen mehr über den Rainer wissen, dann schaltet doch mal bei uns ein, wenn und davon, überall, wo es Podcasts gibt und dann könnt ihr ein bisschen was über den Rainer und seinen Land Rover und seine Familie und seine Reisen erfahren.
Jawohl, super. Und somit sind wir auch schon durch. Ne?
Sehr gut.
Das ist wunderschön, klasse. Raphael, ich bedanke mich bei dir. Es war ein sehr interessantes, auch jetzt direkt für mich, ich hoffe natürlich immer für meine Zuhörer und Zuhörerinnen auch, dass es, ich habe wieder viel gelernt, viele Einblicke bekommen. Ich finde es total spannend, wie du dich da auch weiterentwickelst, einfach neue Businesses aufmachst, neue Kanäle aufmachst. Also stark, wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, das ist auch schön, wenn man im Grunde bist du ja, nicht im Grunde, du bist selbstständig und wenn man so selbstständig ist und Ideen hat und kreativ ist, dann breitet sich der Fächer einfach auf, oder? Man macht mal dies, mal jenes, probiert mal was aus und ich glaube, das ist, was ja auch jetzt auf mich wartet. Ich bin ja jetzt so langsam in dieser Selbstständigkeit, wovon ich eigentlich immer geträumt habe und jetzt kann ich das machen, was ich will. Ich hoffe, es bringt dann auch mal irgendwann ein bisschen Geld.
Ja,
also, außerhalb vom Podcast jetzt.
Ne?
Außerhalb vom
das ist echt manchmal gar nicht so einfach, ne? Die Sachen zu monetarisieren, das ist einfach eine Dinge, das sind Dinge, die sich teilweise irgendwann mal ergeben, aber weißt du was, ich glaube, du bist auf einem total guten Weg und ich finde es einfach bemerkenswert, wie wir alle die so ganz unterschiedlich auch campen und sind, aber das habe ich irgendwie auf deiner Webseite auch gesehen, Du sitzt dann irgendwann mal zusammen am Lagerfeuer oder wie du es gerade gesagt hast, über HDL on Tour. Du sitzt dann irgendwann mal in irgendeiner Küche oder an irgendeinem Punkt oder du quatschst dich an und du bist im Gespräch und man hat irgendwie einen Zugang zu den Menschen. Und das ist eine Art und Weise zu reisen, die sehr offen ist und wo man einfach auch schnell Kontakte schließen kann und Freundschaften sich entwickeln. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und ich kann mich super gut daran erinnern, als du mir das erste Mal auch persönlich begegnet bist auf dem Ferro damals. Das war einfach total sympathisch und ich habe dir ja damals schon gesagt, wir machen das auf jeden Fall. Es kann ein bisschen dauern, weil wir gerade irgendwie total eingespannt sind mit hier, da und du hattest, glaube ich, auch noch irgendeine Panne und so. Wenn ich mich erinnere, war da irgendwas mit deinem Fahrzeug auch. Also, aber das sind so Sachen, die total verbinden und ich finde es irgendwie schön, dass wir an solchen Stellen zusammenrücken und das ist auch so ein bisschen das, was ich mir selber auch auf den Zettel geschrieben habe, einfach hier so wieder so die Community an manchen Stellen so ein bisschen zusammenzubringen, weil ich da auch, ehrlich gesagt, relativ frei von Neid oder irgendwas bin und finde es eigentlich, wir können uns eigentlich immer nur gegenseitig unter die Arme greifen und zum Beispiel so einen Podcast-Austausch, wie wir ihn jetzt machen, finde ich total stark und super schön, dass wir das machen. Und deswegen auch vielen Dank an dich für die Einladung. Mich total gefreut, bei dir stattzufinden. Neben meinem Kollegen Hartwig van der Neut, den du ja auch schon bei dir hattest, mit dem ich ja schon ein paar Mal gedreht habe als Regisseur. Das ist lustig, dass der bei dir war, ne? Weil ich mag Hartwig auch total und ich war nur irgendwann mal total überrascht, dass er so einen neuen Land Rover hat und nicht so einen alten, weil er immer gesagt hat, er hat so einen Land Rover gekauft. Ich denke immer, es muss ja der alte sein, aber da hat er da so ein modernes Ding, ne? Das ist natürlich was ganz anderes, aber trotzdem, ein toller Kerl ist das. Ich mag den wirklich gerne, kenne ihn schon lange.
So, und da müssen wir natürlich auf jeden Fall noch den Namen nachreichen, das ist die Lilly Mixig von Lilly2Go. Das ist ihr Instagram-Profil.
Ah, okay, ja genau, ja, bitte, bitte.
Also, in diesem Sinne. Raphael, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns spätestens auf irgendeiner Messe, irgendeinem Treffen. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Vielen Dank. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
So, ihr Lieben, Film- und Campingfans da draußen, das war's mal wieder für heute. Für mich war das ein Fest, ja, diese Einblicke im wahrsten Sinne des Wortes hinter die Kulissen. Ich wäre am liebsten mit Raphael noch viel tiefer in seine Schauspielerkarriere eingetaucht, weil ich doch ein leidenschaftlicher Cineast bin. Da gibt es so viel zu erfahren, denn er war schon als Kleinkind bei der Blechtrommel mit dabei. Und seitdem ist doch sehr viel passiert. Aber leider hatten wir dafür nicht genug Zeit, das hätte wirklich den heutigen Rahmen gesprengt. Den Podcast Auf und Davon höre ich natürlich regelmäßig und bin immer wieder begeistert, wie Kathi und Raphael ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit Infos und Anekdoten sehr gut unterhalten. Kein Wunder, dass sich diese Marke auch auf anderes übertragen lässt, was mit Camping und Vanlife zu tun hat, wie zum Beispiel ihre Vorträge. Auch denen durfte ich schon so gelegentlich beiwohnen. Und da wir beide schon lange Fans vom Vanlife Festival Ferropolis sind, schleppt jeder von uns mittlerweile schon eine kleine Community mit zum Ferro. Wir sind halt ferropolisiert. Das Wort hat der Raphael kreiert. Ich kann es euch nur empfehlen, dort mal vorbeizuschauen. Der Vorverkauf ist nämlich vor ein paar Tagen gestartet. Ja, und jetzt möchte ich mich bei euch allen bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören und meine Beiträge und Stories in Social Media kommentieren und teilen. Denn irgendwie ist das mein Applaus. Den Podcaster genauso wie Schauspieler lieben und brauchen, um weiterzumachen. Zudem möchte ich denen besonders danken, die auf ihrem Streamingdienst meinen Podcast abonniert haben und vor allen Dingen, dass sie mir auch ein paar Sternchen gegeben haben. Wer weiteres über mich erfahren möchte, schaut bei Insta, Facebook und gerne auch bei LinkedIn vorbei. Zudem findet ihr bei YouTube eine Roomtour mit unserer Landralle auf dem YouTube-Kanal 4x4 Passion. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.landiotleute.com und schreibt mir gerne auf meiner Mailadresse hallo@landiotleute.com, wenn ihr auch mal bei mir zu Gast sein wollt. Und jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt, in meiner Hand breit Luft unterm Differential und seid gewiss, dass es hinterm Horizont nicht nur immer weitergeht, sondern auch viele neue Abenteuer auf euch warten. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns am Lagerfeuer gesessen habt und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.